Hallo, so schön, dass du hier bist im Natürlich Frau sein Podcast. Mein Name ist Nina Julie Brunke. Ich bin Hebamme und in diesem Podcast beschäftige ich mich damit, wie Frauen wahrhaftiger und authentischer ihr Leben leben können. Und heute habe ich ein ganz spannendes Interview und ich freue mich so sehr, es heute mit dir zu teilen. Und zwar habe ich mit Sandra Kleine gesprochen. Sandra hat Psychologie studiert und macht mittlerweile aber ein bisschen was anderes. Sie ist Berufscoach und Purpose Coach. Ja, macht ganz viele verschiedene Dinge und wir haben uns ganz vielfältig unterhalten über, was ist eigentlich ein Beruf, was ist für sie der Unterschied zur Berufung, wofür gehen wir arbeiten, wie können wir irgendwie einen Sinn darin entdecken, was wir tun, warum sind wir hier. Ja, über all so diese ganz wichtigen Lebensfragen haben wir gesprochen und ich glaube, dass jeder zu wahrscheinlich einem anderen Zeitpunkt in seinem Leben mal an den Punkt kommt, wo man sich die Frage stellt, was mache ich hier eigentlich? Wofür ist dieses Leben da? Und gerade auch im Kontext Beruf, so was ist eigentlich, erfüllt mich meine Arbeit? Warum mache ich die Arbeit, die ich mache? Und ist das wirklich das, was ich tun möchte? Und ich glaube, jeder hat sich da schon mal mit seiner Arbeit irgendwo auseinandersetzen müssen. Ja, darüber haben wir in dem Interview gesprochen. Ist ein super schönes Interview geworden. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Hören. Liebe Sandra, herzlich willkommen im Natürlich Frau sein Podcast. Super schön, dass du da bist. Für alle die dich nicht kennen, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist und was du machst?
Total gern. Hallo Nina, also ich freue mich sehr über die Einladung in deinen Podcast. Ich bin Sandra Kleine, Berufungscoach, sage ich immer, auch wenn das nur ein kleiner Teil ist von dem, was ich so mache. Ich bin 36, lebe in Dresden, habe eine 6-jährige Tochter und die war auch, sage ich mal, ein ausschlaggebender Grund dafür, diesen Weg einzuschlagen, mich mit diesem Thema Berufung zu beschäftigen und mit Coaching im Allgemeinen.
Ich stelle am Anfang immer meine 2 Bedeutungsfragen und es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht einfach nur darum, was diese Themen für dich ganz persönlich bedeuten. Und die erste Frage ist bei allen meinen Podcast-Gästinnen, was bedeutet für dich Frau sein?
Spannende Frage. Und heute würde ich die beantworten mit Ich sein, mit weich sein und intuitiv sein und lebendig sein. Ich muss gerade aber auch schmunzeln und an die Vergangenheit denken, weil ich fand das ganz oft auch doof. Also ich habe, glaube ich, auch in meiner Vergangenheit ganz oft versucht, eben so nicht zu sein, sondern eher cool zu sein und hart zu sein und stark zu sein. Und das sind sicher auch Anteile an mir, aber diesem Weiblichen, diesem Fraulichen mehr Raum zu geben, das ist ein Prozess und da ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten.
Ich glaube, dass das ganz vielen Frauen so geht. Also auch ich habe mich da gerade total wiedererkannt, so bevor ich Hebamme geworden bin. Bei mir hat ganz viel mit diesem Hebamme werden sein zu tun. Da hätte ich Frau sein auch für mich anders definiert. Also ich kann das gut nachfühlen, was du sagst, mit dass sich das wahrscheinlich über die Jahre auch verändert hat und du das heute so siehst und ganz lange es vielleicht auch was ganz anderes war. Was bedeutet für dich Mama sein?
Mama sein ist die größte Herausforderung meines Lebens. Gleichzeitig auch die Erfahrung von tiefer, bedingungsloser Liebe, die ich sonst noch nie irgendwo anders finden konnte. Auch Vorbild und Verantwortung. Also das habe ich durchs Mama-Werden extrem gespürt. Krass, jetzt lebe ich was vor und jetzt ist da ein Menschlein, den ich begleite und all das irgendwie zeige, was wichtig ist auf der Welt zu wissen. Und dann fing eigentlich schon die Kette an. Was ist denn das überhaupt? Was ist denn wichtig? Was will ich denn vorleben? Ja, und spannenderweise durchs Mama-Werden habe ich auch nochmal einen anderen Zugang zum Frausein bekommen. Also vor allem dachte ich so, boah, krass, was habe ich eigentlich für einen Körper? Was kann der denn alles? Ist ja mega. Warum habe ich mich jahrelang irgendwie so gegeißelt und irgendwie meinen Körper so abgewertet oder bewertet?
Ja.
Ich dachte einfach, es ist Wahnsinn, was der macht. Er hat einfach dieses Kind hergestellt, ohne dass ich weiß, wie das geht. Er hat das einfach gemacht. Ja.
Das denke ich auch immer wieder. Ich denke so krass, so krass.
Das ist so krass.
Aber alle Eltern, die ich begleite, immer so, das ist so krass, dass das entstanden ist und dass dieses Kind in diesen Bauch eingepasst hat. Ich glaube, dass alle Eltern gucken sich die Kinder so an und sind so, wie hat es da reingepasst?
Ja.
Das ist echt total verrückt. Ich möchte heute mit dir über ganz viele verschiedene Themen reden, die wahrscheinlich auch alle miteinander zusammenhängen. Und ich freue mich so sehr, weil es auch so wichtige Themen sind, wie ich finde. Ich habe mich, um mich auf heute einzustimmen, ein bisschen auf deiner Website umgeguckt und ein paar deiner Blogartikel gelesen. Super viel schöner Input, ganz, ganz tolle Blogartikel, die du schreibst. Und ich habe einen Satz mir mal rausgenommen von deiner Website, den ich mal vorlesen möchte, weil da steht eigentlich alles drin, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Und zwar schreibst du: Ich bin davon überzeugt, dass jeder Einzelne den Schlüssel zu einem erfüllten Leben, ob beruflich oder privat, in sich trägt. Und jeder Mensch, der sich traut, weniger angepasst zu sein und mehr nach seinem Herzen, seinen Werten und seiner einzigartigen Persönlichkeit zu leben, kann sich sein Arbeits- und Lebensumfeld so gestalten, wie er es braucht, zum Glücklichsein. Und das ist ein super schöner Satz. Und das direkt meine allererste Frage, um auch direkt in das Thema so reinzukommen. Wie können wir wieder in Kontakt mit uns kommen? Wie können wir herausfinden, was wir wirklich wollen? Also wie können wir diesen Schlüssel in uns entdecken? Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass wir dadurch, wie wir aufwachsen, durch gesellschaftliche Prägungen, wir ganz oft wissen, was wir nicht wollen, aber wir haben nichts, was wir eigentlich stattdessen wollen. Und ich glaube, dass viele auch die Erfahrung machen, dass sie denken, sie würden etwas wollen und dann erreichen sie es und dann merken sie, eigentlich ist es doch nicht das Wahre.
Absolut. Also erstmal danke für dein Kompliment zu meinen Blogartikeln und auch diesen Satz, den du da rausgesucht hast. Ja, den habe ich jetzt auch noch mal richtig gefühlt, als du ihn vorgelesen hast. Aber zu der Frage, also wie komme ich denn dahin zu dem, was ich wirklich will? Und das ist ja die Krux, das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja, dann geh in die Stille und meditiere und dann hör deine innere Stimme, da würden wahrscheinlich irgendwie 80% der Leute sagen, ja, das habe ich alles schon probiert und das funktioniert aber nicht, weil auch ich ja jahrelang angepasst funktioniert habe und immer das Gefühl hatte, das ist es auch nicht. Das ist es nicht. Ich weiß immer nur, was ich nicht will. Wie finde ich denn heraus, was ich will? Also diese Verzweiflung, die hatte ich auch. Und ich glaube, Selbsterkenntnis ist ein lebenslanger Prozess. Hatte ich mal als Glückskeksspruch, hängt bei mir im Flur an der Pinnwand. Es ist ein lebenslanger Prozess und wir können das ja nur so Schrittchen für Schrittchen oder Schicht um Schicht irgendwie bearbeiten und ablegen. All das, was eben nicht zu uns gehört, das sind Erwartungen von außen, vom Elternhaus, von den Lehrerinnen, von den Vorgesetzten, wie auch immer, was da alles um uns rumgepackt wurde, auch im Heranwachsen, in der Entwicklung, was uns ein Stück weit entfernt hat von dem, was wir eigentlich wollen. Und ich glaube, jeder Mensch hat das in sich und weiß es eigentlich. Was ist es denn, was ich wirklich will? Aber da ist eben so viel Schicht oder Nebel drumherum gepackt worden, sich das eben nicht zu erlauben. Das ist ja nicht das, was die anderen machen. Das ist ja nicht das, was meine Eltern für mich für richtig erachten. Das ist ja aber gar nicht so cool oder, was da alles für Bewertungen so mitschwingen, die das so schwer machen, das auch für wichtig und richtig und relevant zu erachten, was da das innere Stimmchen so sagt. Also ich habe schon auch im Purpose Coaching erlebt, dass dann Leute sagen, hä, das ist es jetzt, das ist ja banal, oder? Also wenn sozusagen, also ich nutze Purpose Coaching oft synonym für Berufungscoaching, obwohl es für mich nicht das Gleiche bedeutet. Purpose ist sozusagen, ist der englische Begriff für Sinn und Zweck. Und ich nehme gerne das Wort Beitrag. Also was ist mein Beitrag eigentlich? Weil darin für mich oft dieser Schlüssel liegt, was das alles verbindet. Was sind meine Stärken, Talente, Fähigkeiten, Werte? Was ist mir wichtig? Wozu will ich mit all dem, was ich so zur Verfügung habe, beitragen? Und oftmals sind das ganz kurze Sätze oder so, die da rauskommen bei den Leuten, zum Beispiel zu mehr Menschlichkeit oder Verbindung beitragen zu wollen. Das ist mega relevant. Das ist nicht banal. Das fehlt an allen Ecken in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Die Frage, wie konkret trage ich dazu bei und mit welchen Doings, das steht ja wieder auf dem anderen Blatt, aber sich das auch zu erlauben, dass das, was da vielleicht für eine Sehnsucht ist, dass das Relevanz hat. Das, glaube ich, ist irgendwie so ein wichtiger Aspekt.
Wie definierst du für dich Arbeit und ist für dich Beruf das gleiche wie Berufung? Ich habe neulich auf Instagram ein Video gesehen, dass wir irgendwie 2 Drittel unseres Lebens mit Arbeiten verbringen. Und es gibt ja so viele Menschen, die einfach arbeiten, um sich davon irgendwas leisten zu können, die ihre Arbeit aber nicht gerne machen. Da in dem Video ging es darum, dass sie meinte, sie kennt niemanden, der auf seiner Arbeit unglücklich ist und im Leben aber glücklich ist, weil die Arbeit einen so hohen Prozentanteil in unserem Leben einnimmt. Und deswegen die Frage, wofür machen wir Arbeit? Wie können wir da vielleicht auch einen neuen Blick auf Arbeit, Beruf, Berufung so werfen, um da mehr Sinn auch reinzukriegen? Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass viele so den Sinn ihrer Arbeit nicht sehen und deswegen vielleicht das auch ungern machen. Ich weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung?
Nicht jeder will auch unbedingt einen Sinn sehen. Finde ich zwar persönlich schade, weil es, ne, ich da ja eine sehr idealistische Einstellung zu habe. Aber es ist auch total okay, so einen Brot- und Butterjob zu haben, der eben Kohle reinbringt, damit dann das Leben damit finanziert werden kann. Trotzdem beobachte ich gerade im Coaching häufig, dass da eine gewisse Leere empfunden wird. Und trotzdem diese Frage kommt, ja, wofür mache ich denn das eigentlich alles, ne? Dass eben nicht ist, dass morgens der Wecker klingelt und man dann halt muss, sondern der natürliche Antrieb ist, etwas beitragen zu wollen. Und da finde ich es eben Lebens- und Zeitverschwendung, einfach nur irgendwas zu arbeiten fürs Geld. Wir sind nicht mehr in den 90ern, sondern sich zu fragen, wobei will ich helfen? Und vielleicht auch, wenn man in der Firma ist, sich zu fragen, wobei helfe ich, wenn ich dort arbeite? Ist für mich eine total wichtige Frage, um so ein persönliches Sinn erleben in dem konkreten Tun zu finden. Denn ja, klar, ne, 8 Stunden im Schnitt, so ist so ein Arbeitstag und es ist einfach verdammt lang. Und es ist auch einfach, sich zu definieren über seine Arbeit. Und gerade in bestimmten Jobs wird das ja auch mit Prestige und oder als erstrebenswert auch so vorgelebt, ne? Ich studiere Architektur, ich bin Architektin. Das ist meine Identifikation. Und das ist auch cool. Da guckt man auf oder wow, ne? Also da, das hört dann aber auch ganz schnell auf, weil, also ich habe Psychologie studiert und da haben dann alle gesagt, oh, damit kannst du ja alles machen. Ja, genau, das ist das Problem. Was ist denn das genau, was ich damit machen will? Und ist das dann eigentlich immer noch cool? Oder, also da ist das so viel drin auch wieder an, wie das Außen irgendwie definiert wird, wie das von außen definiert wird. Ich glaube einfach, wir sind auch nicht mehr in dieser Zeit, na, dass man jetzt bei Siemens in die Lehre geht oder sonst wo in irgendeinem großen Industriebetrieb und dann dort vom Vorstand den Blumenstrauß und einen Handschlag zur Rente erfährt und einfach sein ganzes Leben da in diesem Konzern so verbracht hat, dass die Zeiten sind vorbei. Also ist so von diesem einen Beruf, den man aufgrund von der Ausbildung macht, dazwischen liegt so viel, also an unterschiedlichen Tätigkeiten, sei es Jobbeschreibungen und. Vor 10 Jahren wusste doch niemand, was ein Social Media Manager machen soll. Und was in 10 Jahren mit KI und allem ist, das steht auch wieder auf einem ganz anderen Blatt. Also ein Beruf ist das, was ich jetzt ausübe, womit ich Geld verdiene. Und meine Berufung kann aber was ganz anderes sein. Das ist das, was von innen her mich ruft, was ich beitragen will wieder, wo meine Leidenschaft ganz natürlich hinfließt, wo ich eben nicht müde wäre, auch wenn ich das länger als 8 Stunden mache. Und wofür es mir vielleicht auch egal ist, wie viel Geld ich damit verdiene, weil ja ein Beispiel, eine Frau im Purpose Coaching dann sogar über den Prozess festgestellt hat, mir ist mein Lebensstandard, den ich so habe, wichtig. Mit dem Job, den ich jetzt habe, ja, der ist okay, der schmerzt mich jetzt nicht. Kann ich diesen Lebensstandard finanzieren? Was Sinnvolles mache ich in meinem Ehrenamt? Das schraube ich wieder hoch. Das gibt mir Energie. Da habe ich das Gefühl, anderen Menschen zu helfen, einen Beitrag zu leisten. Und in der Kombination fühlte sie sich eben wohl. So, und deswegen, das ist wirklich für jeden Menschen so verschieden. Was passt denn auch zum Leben? Und das kann sich auch über bestimmte Lebensphasen hinweg ändern, gerade mit Kindern oder so, wo man dann auch sagt, ja, die wollen dann zur Klassenfahrt und dies und das und das muss finanziert werden. Aber auch da liegt ja die Frage drunter, wie will ich leben?
Ich möchte nochmal auf deinen Prozess eingehen. Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, dass Mama sein bei dir ganz viel verändert hat. Und das finde ich sehr spannend, weil ich ganz oft in meinem Alltag erlebe, dass Frauen in Elternzeit sind und dann irgendwann, ich begleite die ja relativ lange und ich habe auch ein Babycafé, da kommen Mütter hin, wo die Kinder so ein Jahr sind, die dann langsam wieder anfangen, arbeiten zu gehen. Nicht alle, aber immer wieder kommen Frauen, die natürlich sagen, dass sie keine Lust auf ihre Arbeit haben. Und wenn ich dann frage, ja, warum, ne, dann irgendwie, dass sie den Sinn eben nicht sehen und dass sie das aber machen, weil sie A, Geld verdienen müssen und B, nicht wissen, was sie anderes machen sollen. Magst du da einmal vielleicht so ein bisschen von deiner Geschichte erzählen, wie das so für dich war, als du Mama geworden bist? Vielleicht welche Fragen du dir gestellt hast, wie viel Zeit so der Prozess der Umorientierung vielleicht gebraucht hat, weil ich glaube, das ist häufig ein Thema, dass wir uns für diese Prozesse nicht die Zeit geben, die wir vielleicht bräuchten. Und vielleicht auch die neuen Werte, die sich für dich daraus ergeben haben, wie du die für dich in deinem Leben dann auch umsetzen konntest. Weil ich sag mal, gerade so ein Wandel, der vielleicht auf mehreren Ebenen stattfindet, der ist ja, es ist ja nicht einfach, diesen Wandel so loszutreten.
Ich glaube, mein Prozess hat tatsächlich schon vor der Schwangerschaft begonnen, ohne dass ich dafür jetzt konkret einen Namen gefunden hätte, dass das eigentlich schon Sinnfragen waren oder so, die mich da beschäftigt haben. Aber diese immer schwelende Unzufriedenheit im Job, mit den Vorgesetzten, mit den Themen, das waren sozusagen schon Vorboten, ne? Ich habe nur immer gedacht, das muss so, das soll so. Das Leben ist kein Ponyhof. Also
Die klassischen Sätze eben.
genau. Und oftmals ist es ja so, dass wir irgendwie von einer Station in die nächste auch irgendwie stolpern. Wir studieren das, weil wir jetzt das irgendwie nichts Besseres wussten oder so. Oder weil das die beste Freundin auch gemacht hat. Oder weil die Eltern gesagt haben, komm, das ist sicher, das passt zu dir. Ja, also ich war da mit 19 noch nicht so weit, mich darüber zu emanzipieren, was meine Eltern mir für Ratschläge gegeben haben. Und geschweige denn, kannte ich mich irgendwie besonders gut oder meine Persönlichkeit, dass ich hätte sagen können, nee, 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 das und das ist aber mein Weg. Und das zu deiner Frage, das Mama werden, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, das hat so dieses Verantwortungsgefühl mitgebracht. Ich präge ja jetzt dieses Menschlein. Ich lebe jetzt vor. Möchte ich weiterhin vorleben, dass ich brav funktioniere, einen Job mache, der mir nicht Spaß macht oder der mich so krass auslaugt, dass ich dann schlecht gelaunt bin und maulig oder irgendwie ja so gestresst und genervt? Oder möchte ich was anderes vorleben? Wie möchte ich denn sein? Wie möchte ich mich fühlen in meinem Leben? Und die Elternzeit, die war ein Riesengeschenk, eine Erlaubnis, einfach mal auszusteigen aus diesem ganzen Tun, 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 dieses Hamsterrad, ständig beschäftigt sein und was shoppen und immer irgendwie sich so kurzzeitig befriedigen. Das Leben mit so einem kleinen Baby in dieser Elternzeit, die ein Stück weit auch finanziert war, ne, das hat erstmal einen ganz sicheren Hafen irgendwie geboten, eine Erlaubnis zu haben, auch vom Außen akzeptiert. Man ist jetzt mal ein Jahr oder wie viele Monate man sich da eben nimmt, raus. So. Also das hatte schon was damit zu tun, legitimiert zu sein in dieser Langsamkeit, in dieser, und das habe ich zusätzlich genutzt, um für mich da zu sinnieren und auf ellenlangen Spaziergängen Podcasts zu hören oder zu telefonieren. Ja, ich habe viel Gespräche gesucht oder auch Methoden ausprobiert, wie Ausdrucksmalen, um zu erforschen, was ist denn da innen, was da raus will. Weil das habe ich schon verstanden, dass mein Kopf mir andere Geschichten erzählt, als da vielleicht wirklich innen schlummert.
Ja, ich glaube, dass das ganz vielen Frauen so geht. Und manchmal denke ich auch, ist das vielleicht auch einfach Teil von Frauen, diese Veränderung auch immer wieder zu durchleben. Was ich so ein bisschen sehe oder wie ich das früher wahrgenommen habe, ist so, man geht zur Schule und dann heißt es so, ja, du sollst ja dein Abitur machen, damit du auch studieren kannst. So, ich habe zum Beispiel eine Ausbildung gemacht, war auch erstmal schwierig. Dann ist es ja so, dann hast du das gemacht und dann bist du jemand, der das macht. Und ich finde, es wird in der Schule wenig über auch Veränderungen gesprochen, über berufliche Neuorientierung, weil ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, die wenigsten machen ein Leben lang das Gleiche in ihrem Beruf. Aber diesen Mut zur Veränderung zu haben, der braucht halt manchmal Zeit. Und ich glaube, gerade jetzt Frauen, die noch keine Mamas sind, sind häufig so, oder wie sage ich das am besten, sind manchmal in ihrem Sein so festgefahren. Und wenn sie dann Mama werden, erlebe ich das eben ganz oft als Riesenherausforderung, nicht nur wegen des Kindes, sondern weil das alle anderen Lebensbereiche auch so in Frage stellt. Gerade ganz viel auch eben die Arbeit. So, ne, was mache ich eigentlich? So, womit verbringe
Ja,
ich die meiste Zeit?
absolut. Also, und auch strukturelle Gründe, die da berechtigte
Absolut.
Fragen aufwerfen. Wie akzeptiert ist es denn in meinem Job, Mutter zu sein? Wir erleben da noch so viel fehlende Wertschätzung und Anerkennung oder eben auch Absprechen von Kompetenzen, weil Mama sein oder dann eben ne, Betreuungsverantwortung zu haben für Menschlein immer noch als Defizit angesehen wird, anstatt als Zugewinn, als ja, was für Fähigkeiten da eigentlich auch in einem Team zusätzlich da sein können durch
Ja.
Mütter, wird einfach oft nicht gesehen.
Also ich finde das auch ganz schwierig, weil mir immer wieder Frauen auch berichten, dass sie Angst haben, ihrem Arbeitgeber zu erzählen, dass sie schwanger sind, dass die Ärger bekommen, wenn sie ihm erzählt haben oder ihr erzählt haben, es sind auch nicht immer nur Männer, ne, dass sie schwanger sind und wie das denn jetzt sein kann und dass das ja gerade gar nicht passt und am liebsten würden sie kündigen, wenn sie das bloß vorher gewusst hätten. Da denke ich immer so, als ob ein Kind zu bekommen eine Bestrafung ist. So, ne, und dann auch, ja, wenn sie wiederkommen, dann kriegen sie nicht mehr den Posten, dann können sie sich einen neuen, kriegen sie einen neuen Posten. Das sind immer so Sachen, wo ich so denke, so, ich finde, wir tun manchmal so, als würden wir in einem total familienfreundlichen System leben, bis man sich dann damit beschäftigt und merkt, so, eigentlich tun wir es halt doch nicht. Also, wenn man hinter die Kulissen guckt, dann ist es das eigentlich nicht.
Richtig, dass eben immer noch Gewinn maximieren irgendwie die oberste Priorität ist für viele Unternehmen, daran eben auch Mütter gemessen werden. Wie ist denn deine Leistungsbereitschaft oder auch so eine falsche Verknüpfung von wie viel Arbeitszeit ist gleich Produktivität? Also, dass auch Mütter in einer Teilzeitstelle ähnlich viel leisten können wie andere in einer Vollzeitstelle, wird dann auch nicht unbedingt gesehen. Stichwort Effizienz. Also ich habe es bei mir beobachtet, dass das eine enorme Effizienzsteigerung auch mitgebracht hat, zu wissen, ich muss dann aber los, weil die Kita wartet oder so. Oder auch in der Schwangerschaft schon in einem Teil Beschäftigungsverbot zu sein und dann eben 6 Stunden oder am Ende 4 Stunden zu arbeiten und eben trotzdem meinen Umsatz soll als Vertrieblerin geschafft zu haben in der Hälfte der Arbeitszeit. So, und das vorher war das zum Beispiel nie möglich, die Stunden zu reduzieren
Ja.
oder einfach mal früher zu gehen. Das war total verpönt, ja. Und ich glaube, das ist einfach veraltet und dass da auch Werte eine Rolle spielen. Also ist jetzt die Profit machen und Gewinn maximieren wirklich das?
Was ich auch viel beobachte, ich habe zwei jüngere Schwestern und meine kleinste Schwester, die macht nächstes Jahr Abitur. Und es fängt jetzt an, dass sie natürlich von ganz vielen Menschen gefragt wird, ob sie denn schon wisse, was sie danach machen möchte. Und meine Schwester weiß es gerade noch nicht. Das sehe ich bei ganz vielen jungen Menschen, dass sie nach der Schule nicht wissen, was sie machen wollen. Woher würdest du sagen, kommt das? Weil ich finde, dass das nicht ernst genug genommen wird, dieses Thema, weil es heißt dann immer, ja, heutzutage wollen sie ja erstmal ins Ausland und alle noch ein bisschen schön Party machen und sich ein schönes Leben genehmigen. Aber ich glaube, dass diese jungen Menschen tatsächlich einen sehr hohen Leidensdruck haben und was gar nicht thematisiert wird. Ja, woher würdest du sagen, kommt das?
Dass überall der Rotstift angesetzt wird und praktisch immer dasteht, was ich alles nicht kann nach so einer Arbeit, wo ich brav auswendig gelernt habe. Also, na, es wird nie betont, was eigentlich schon da ist. Und wie soll ich denn dann aus so einem defizitorientierten, aus so einer defizitorientierten Schulbildung rauskommen und plötzlich aber sehen, was ich alles kann und was alles schon da ist und da irgendwie positiv auf die Welt blicken und sagen, ach, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Nein, da ist ja eine konditionierte, riesengroße Angst vor Fehlern, vor Scheitern, vor Unperfektsein. Weil dieses ganze Vergleichen mit anderen oder permanent müssen immer alle zur gleichen Zeit auch bereit sein für was. Das ist so unmenschlich und lässt überhaupt keinen Raum für Individualität oder Potenzialentfaltung. Eigentlich wissen wir das ja alle schon längst, wie kacke die Schule ist. Und trotzdem, ah, ich habe auch so ein bisschen Horror, weil mein Kind dieses Jahr eingeschult wird und ja, so ein bisschen Sorge mitschwingt, dass da ganz viel eben zugeschüttet wird, was so bei Kindern einfach von Natur aus da ist und was wir eigentlich alle in uns hatten. Die Lust auf Lernen und die Lust auf Entdecken und was ausprobieren. Ich glaube, dass da einfach so viel Druck auf den jungen Leuten liegt. Ich hatte eine 19-jährige, ganz tolle Frau im Coaching, die halt sagte, sie hat 2 Jahre nur gelernt, nur gelernt. Also auch ihre Hobbys, die sie vorher hatte, dann liegen lassen, weil sie sich so einen Druck gemacht hat, da die Schule sehr gut zu bestehen, dass sie gar nicht mehr wusste, was sie eigentlich darüber hinaus gut kann und eben auch vor so einer Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit stand. Was soll ich denn jetzt studieren oder was? Ich weiß ja gar nicht, was mir Spaß macht. Ich habe ja nur gelernt. Oh, das hat mich so traurig gemacht. Und sie hat sich eben auch die Zeit genommen, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das ist total cool, ne? Wenn das möglich ist, finanziell oder irgendwie sich da ein Jahr nach dem Abi rauszunehmen und zu reisen, andere Perspektiven kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, die auszufragen, wie die so leben und warum. Das erdet und inspiriert gleichermaßen, ne? Oder tatsächlich auch zu sagen, ich melde mich hier und da mal für ein Praktikum, gehe hospitieren für Sachen, die ich irgendwie spannend finde. Das finde ich tausendmal besser, als irgendwie sich gleich zu committen für eine ewig lange Ausbildung oder ein Studium.
Ja, kann ich total bestätigen. Also ich habe nach meinem Abitur wurde ich am Kiefer operiert. Das heißt, die Zeit quasi zwischen meinem Abitur und meiner Ausbildung, die ich angefangen habe, war ich eigentlich auch krankgeschrieben. Bin dann nahtlos in die Ausbildung gegangen, habe dann 3 Jahre Ausbildung gemacht, die mich auch echt gefordert hat und wo ich auch sagen würde, dass mein Privatleben da total drunter gelitten hat. Alles an Privatleben, Freunde, Sport, was ich sonst so gemacht habe. Und ich habe dann nach der Ausbildung habe ich auch eine Pause gemacht und da war ich arbeitslos. Und das war ganz spannend, weil erstmal sich die Erlaubnis zu geben, jetzt mal nicht zu arbeiten, nichts zu machen. Wenn andere mich gefragt haben, zu sagen, ich bin arbeitslos, ja, die Gesichter sind ja dann auch immer spannend, die dann da kommen. Warum? Du hast doch eine fertige Ausbildung, warum fängst du nicht an zu arbeiten?
Du bist doch jung und kinderlos. Wie kannst du nur? Ja, ich fühl's.
Das war auch, ich glaube, für meine Familie so ein bisschen, also ich komme eher aus so einer Durchziehfamilie, ja? Machen, 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 das Leben geht weiter. Und es war dann für die auch erstmal, ich glaube, ein bisschen mussten die erstmal verdauen. Ne? Und es war für mich natürlich auch dazu zu stehen, so dieses, ich brauche jetzt diese Pause, um herauszufinden für mich, was bin ich eigentlich? Jetzt, wo ich nicht mehr diese Ausbildung mache. Weil 3 Jahre lang hat sich mein Leben nur um diese Ausbildung gedreht und ich hatte keine Hobbys mehr. Ja, ich musste meine Freundschaften wieder erstmal neu aufbauen, sortieren. Und ich stand da und dachte mir, was ist das jetzt hier eigentlich? Wer bin ich? Das hat sich natürlich auch ganz viel in mir verändert und das hat. Also ich bin immer noch, ja, ganz viel auch im Findungsprozess. Es hört wahrscheinlich auch nicht auf, aber es hat bestimmt 2 Jahre gedauert, dass ich da für mich Richtungen und Wege gefunden habe, wo ich sage, da kann ich jetzt mitgehen, das passt zu mir und das Alte so abzulegen. Und dann aber auch quasi viele meiner Freunde hatten das nicht. Ja, die hatten nicht diese Phase, wo sie sich total verloren gefühlt haben und irgendwie erstmal Pause brauchten, wo ich dann auch ganz oft dachte, bin ich zu sensibel? Ja, oder ist das jetzt, ne, bin ich jetzt ein bisschen schräg? Ne, bin ich nicht tough genug? Ne, wo ich mir auch all diese Fragen gestellt habe, weil ich mir so dachte, boah, ich spüre so sehr, dass ich diese Pause brauche, aber um mich herum machen einfach immer alle weiter. So, ich habe mich gefühlt, als würde ich halt neben der Autobahn mit dem Krückstock rumrennen. Ne? So.
Süßes Bild, aber glücklicherweise hast du diese Sensibilität und dich getraut, der auch zu folgen. Ja, also so viele Frauen, die dann irgendwie Mitte 40 dastehen und sagen, ich habe irgendwie mein Leben gehasselt und mich um alle anderen gekümmert und ich bin einfach unglücklich und heule jeden zweiten Tag.
Ja.
Also gefeit sind wir davor wahrscheinlich alle nicht, irgendwie mal wieder an so eine Sackgasse zu kommen, aber ich finde es total lobenswert und kann es nur befürworten, dass du das gemacht hast, dich zu fragen, wer bin ich, was brauche ich?
Ja. Und deswegen, wenn jetzt andere Frauen irgendwie zu mir kommen und so sagen, oh, ich habe so das Gefühl, ich brauche eine Pause, bin ich die Erste, die sagt, super, mach das.
Ja.
Also einfach, weil ich glaube, dass Pausen immer mit Faulheit gleichgesetzt werden und das alles andere als Faulheit natürlich ist, weil diese ganzen inneren Prozesse, die ablaufen, das ist ja auch so das Gemeine, die sind ja gar nicht sichtbar. Ja, für mich war das auch eine krass anstrengende Zeit, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich habe absolut keine Ahnung, wer ich bin. Ja, und alle anderen dachten so, ja, Nina macht jetzt ein bisschen arbeitslos gerade. So, ne? Und ich mir so dachte, ja, damit hat es eigentlich nichts zu tun. So, das war
Ja.
echt schwierig. Mein Podcast hören auch ganz viele Mamas. Und warum ich das gerade mit der Schule gefragt habe, du hast ja auch eine Tochter. Was tust du oder was denkst du, können Mütter, Familien tun, um Kindern mehr in den Zugang zu sich selbst zu verhelfen und da auch zu bleiben. Also quasi neben der Schule, ja, die Kinder dorthin zu bringen, dass sie ihre Talente nicht vergessen, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, dass sie ihren Mut nicht verlieren, dass sie lernen, mit Ängsten umzugehen und dass sie so diese kindlichen, mutigen Anteile, die wollen, ja, behalten, ne, dass man die irgendwie, wie kann man das schützen?
Sehr, sehr gute Fragen, die ich mir auch gerade stelle. Oh mein Gott, wie kann ich mein Kind da möglichst gut begleiten? Und also weil selbst jetzt in der Vorschule da dieses Vergleichen schon anfängt, ne? Und so Pausen machen ist auch hier ein super, super Stichwort. Die Kinder, die müssen schon so krass mit funktionieren und kooperieren und werden ständig von A nach B, von Termin zu Termin gescheucht und sind ebenfalls schon auf diesem Weg, immer angepasst zu sein und denen dann aus diesen Strukturen raus eben genug Raum für sich selbst zu geben, Langeweile zu frönen. dass da ja Raum entsteht, dass sie einfach auch vor sich hin puzzeln, nicht ständig Angebote machen, probier doch mal dies, mach doch mal das, sondern ja, die Kinder einfach sein lassen und zuhören.
Ich finde das schön, was du sagst mit der Langeweile, weil in dem Wort Langeweile steckt ja auch das Wort Langeweilen. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob man das Eigenschaft nennen kann, aber etwas, was wir auch als Gesellschaft ganz stark verlernt haben. Und was ich heutzutage schon bei Babys beobachte, dass die Eltern eher das Gefühl haben, sie müssen ihre Kinder entertainen. Und ich so das
Das.
Gefühl habe, dass Kinder heute schon von sehr, sehr klein auf in diesen Zustand von ständig etwas tun kommen. Und deswegen finde ich das so schön, dass du das mit den Pausen eben sagst, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was in unserer Gesellschaft ganz viel fehlt, auch in Familien.
Ja, klar, und unser Gehirn ist ja auch so programmiert, so Dopamin zu suchten, und kann ich mir gut vorstellen, dass das bei Babys ebenfalls dann schon so funktioniert, ne? Dass Eltern das Gefühl haben eben, aber dass dem Baby gefällt das, das braucht das oder so.
Ja. Ja, also ich hatte mal so die Situation, da war das Kind, ich weiß nicht, ein paar Wochen alt, und dann fragt mich die Mutter, was sie tun kann, um das Kind in ihrer Entwicklung zu fördern. Und ich war so, wow, also warum hast du den Drang, da was zu tun? Ich so, dein Kind ist 5 Wochen alt, Sie so, ja, ich dachte, ich müsste jetzt schon irgendwelche Aufgaben mit dem Kind erledigen. Und ich war so, nee, eigentlich musst du gar nichts erledigen, dafür ist ja das Kind nicht da. Ja, Kinder haben ja einen natürlichen Drang zur Autonomie. Ja, Kinder zeigen, wenn sie bereit sind für den nächsten Schritt, aber auch ganz viele Eltern wirklich das so drin haben, dass sie denken, sie müssen jetzt wie so einen Trainingsplan oder so verfolgen. Ich immer so denke, nein, wenn das so wäre, das wäre ja Katastrophe.
Ja, absolut. Vielleicht ist das auch noch ein wichtiger Tipp, neben seine Kinder eben seinen Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, sie auch als Experten für ihr eigenes Leben anzuerkennen. Also, dass wir irgendwann auch mal aufhören, alles besser zu wissen für die Kinder.
Ja.
Stichwort Berufswahl habe ich auch vorhin erwähnt, ne? Natürlich habe ich da auch den Rat meiner Eltern gesucht, teils befolgt, aber das ist gar nicht nötig. So, also da wirklich auch zu vertrauen, dass jeder Mensch in sich eine Stimme hat, die ihn auch leitet, wenn denn eben die Erlaubnis da ist. Und das nehme ich mir vor, mein Kind da zu ermutigen, sich zu fragen, worauf hat es denn Lust oder was ist es denn, was da von innen herauskommt? Ja.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, wie du quasi mit deiner Tochter über das Thema Arbeit und Beruf sprechen würdest, wenn sie zu dir kommt und sagen würde, Mama, was soll ich machen?
Ja, glücklicherweise ist das noch ein Stück weit hin. Und ich verteufel das auch in diesen Freundschaftsbüchern mit diesen vorgedruckten, hier meine Lieblingsfarbe und so weiter, wenn da drin steht, was willst du mal werden? Weil, ja, ich verstehe die Frage, aber die hat auch so einen Unterton wie, erst wenn du dann eben die Ausbildung zu XY gemacht hast, bist du wer. Und das befeuert ja eigentlich auch diesen fiesen Glaubenssatz. Ich muss erst noch das Zertifikat machen, damit ich dann wert bin, damit nach außen zu gehen oder sowas. Jeder Mensch ist ja schon wer. Man muss nicht erst
Ja.
irgendwie jemand werden. So, deswegen finde ich die Frage total blöd. Also, warum muss das da bei GrundschülerInnen schon drinstehen, was sie mal beruflich werden wollen? Die werden ja darauf schon so getrimmt, dass sie das auch schon zu wissen haben in dem Alter. So ein Quatsch, das ändert sich doch noch 100 Mal. Also, vielleicht könnte man eher fragen, was interessiert dich? Worauf hast du Lust? Was willst du mal ausprobieren? Also, wirklich in diese Schiene zu kommen. Ja, dass man eben auch Sachen machen kann, ohne darin gut zu sein. Habe ich neulich mal so einen Impuls gesehen, da ging es eben auch um Hobbymusik machen oder sowas. Können wir mal bitte aufhören, zu denken, dass man darin dann gut sein muss? Es geht doch darum, wie sich das eben anfühlt, wenn ich das mache. Und sowas eben zu bestärken, raus aus dieser Bewertung und hin zu was. Was ist die Leidenschaft? Was macht Freude? Was, ja, was gibt Energie und
Ja, ich finde auch die Frage, woran hast du Spaß? Was macht Lust? So, ich finde, das ist eine Frage, die wir uns viel zu selten stellen. Also ich hatte es so auch beim Thema innere Kindarbeit, so was hast du als Kind gerne gemacht? Ja, und ich bin dann zum Beispiel darauf gekommen, dass ich als Kind total, ich wollte ganz viel reisen. Ich habe mit 16 mir mal so eine Weltreise geplant und so. Und das ist dann ganz lange wieder in den Hintergrund bei mir gerückt, weil das keinen Platz in meinem Leben hatte. So, und dann habe ich, als ich dann so angefangen habe, mich zu sortieren, was will ich nicht mehr oder wovon will ich weniger, wovon will ich mehr, habe ich dann auch Reisen wieder so in mein Leben geholt, ne, und gemerkt, ah, das macht mir eben total viel Spaß. Und da bin ich eben auch wieder konditioniert, ne, von meiner eigenen Familie. So, ne, weil ich zum Beispiel gerne an Orte möchte, wo meine Eltern sagen würden, auf gar keinen Fall, überhaupt nicht lohnenswert oder so. Es gibt auch andere schöne Orte oder so, ne? Und da erstmal sich den Raum zu geben, so sich zu fragen, wo habe ich denn dieses Kribbeln? Ne? Wo geht denn alles auf? Ne? Wo fühle ich denn dieses, ach, gib mir mehr davon? So, ne? Das ist ja irgendwie, sich da erstmal den Raum für zu geben, das, also sich zu erlauben, das erstmal, ne, sich zu
Genau, und
fragen.
manchmal ist das ja auch ein bisschen mit Angst behaftet, so Unbekanntes oder so. Und wir Menschen
Ja.
neigen dazu, dann ne, das dann eher zu vermeiden und eben einen bequemen, sicheren Weg zu gehen. Und da finde ich auch, was du vorhin erwähntest, total wichtig. Veränderungen sind normal. Also als Frau mit Monatszyklus und so. Wir können da nur von der Natur lernen, oder? Also ich meine, das ist ja dein Spezialgebiet. Aber einfach wieder sich ein bisschen mehr zu besinnen darauf, dass es einfach auch total normal ist. Wir werden älter und wir machen neue Erfahrungen, wir lernen neue Menschen kennen, umziehen, einen neuen Job machen. Das ist alles normal.
Ja.
Ja.
Wie würdest du sagen, können wir mit Angst umgehen, mit der Angst vor Veränderung? Weil letztendlich ist es so, meiner Erfahrung nach, also bei mir, aber ich bin jetzt auch noch nicht ganz alt und weise, aber bei mir ist die Angst nicht weggegangen. Obwohl ich mich damit beschäftigt habe, habe ich immer wieder auch Angst vor neuen Situationen und gerade wenn ich meine Komfortzone verlasse, was mich aber mittlerweile nicht mehr davon abhält, es trotzdem zu tun, aber wie kann man sich denn so Stück für Stück an seine eigene Angst so rantasten?
Also zuerst ist total wichtig, die Angst wird nicht weggehen. Also das ist normal, Angst zu haben. Also sich nicht selbst schon wieder dafür abzuwerten, oh, warum habe ich jetzt schon wieder diese scheiß Angst? Was stimmt denn mit mir nicht? Bla bla bla. Alles stimmt, das ist normal. Ich bin ja Fan von Vivian Dittmar und die hat in ihrem Buch Gefühle und Emotionen auch so erklärt und so Beispiele gebracht oder auch, was ist eigentlich der Nutzen von Angst, mal aufgezeigt. Also Angst kommt auf, wenn zum Beispiel eine Situation auf dich wartet, die du noch nicht kennst. Also es ist irgendwas Unbekanntes, was da auf dich wartet. Und die Angst sagt ja eigentlich nur, Achtung, da ist was Unbekanntes. In der Vergangenheit vielleicht, das könnte gefährlich sein, pass auf und so. Aber wir wissen ja jetzt eigentlich auch schon, ne, dass bei einer beruflichen Neuorientierung da jetzt nicht Gefahr für unser Leben besteht oder so. Weswegen so eine übertriebene Angst, eine Existenzangst oder so da unbegründet ist. Aber wenn wir eben diese Angst annehmen und sehen und sagen, oh, hui, guck mal, da ist was Unbekanntes, dann können wir die auch anders bewerten und uns dann nicht zusätzlich noch stressen, oh je, oh je, oh je, was habe ich für eine Angst und dann die ganze Zeit so runterziehen, sondern halt, ja, gibt es auch so schöne Sprüche gerade in der Selbstständigkeitsbubble, Mut ist, wenn du Angst hast und es trotzdem
Trotzdem
machst.
das.
Genau, also sich bewusst zu sein, das ist normal, das ist menschlich, diese Emotionen zu haben, da ist was Unbekanntes. Da ist Wachstumspotenzial, da kann ich eben mal rausgucken aus der Komfortzone. Aber dann werde ich auch was Neues erfahren. Ich werde mich entwickeln. Ich werde meine Mittel erweitern. Das ist eben auch ein iterativer Prozess, der sich immer wiederholt. Da bin ich totaler Fan vom Effectuation-Ansatz. Immer zu gucken, was habe ich denn jetzt? Wo will ich hin? Was will ich bewirken? Und wen kenne ich, wer kann mir helfen, was ist der erste Schritt, den ich machen kann. Und dann mache ich eine Erfahrung. Das erweitert wieder meine Mittel und so weiter, ja, weil wir dann auch feststellen, okay, ich hatte Angst, aber ich habe mich überwunden, ich habe es trotzdem gemacht. Und es ist nichts Schlimmes passiert. Vielleicht ein paar Fehler, aber mein Gott, die gehören dazu. Und weiter geht's. Ich werde auch beim nächsten Mal vor einer ähnlichen Situation wieder Angst haben, aber vielleicht ein bisschen weniger.
Ja, und meistens dann auch zu sehen, wie viele Situationen man im Leben schon hatte, vor denen man auch Angst hatte und wie oft man da auch schon dann drüber gegangen ist und eine gute Erfahrung dann gemacht hat. Ne? Also ich meine, umso älter man wird, umso öfter macht man ja diesen Kreislauf von, ich habe Angst und mach's trotzdem. Und dann hat man ja schon, ne, ein paar Erfahrungen so gesammelt, so im Laufe
Ja.
des Lebens.
Wir haben eigentlich, glaube ich, generell mit unseren Gefühlen und Emotionen gesellschaftlich noch viel Hausaufgaben zu machen. Ein
Na
Bekannter hat mal gesagt, wir sind da alle auf dem Stand von Dreijährigen. Ich glaube, als Kind dachte ich immer, wenn ich erwachsen bin, dann habe ich das alles nicht mehr. Die Erwachsenen, die wissen, wie das läuft, ne? Und dann bin ich so wie meine Mama und dann habe ich alles im Griff. Und
habe ich auch
das
gedacht.
stimmt ja einfach nicht. Und da, also auch unseren Kindern gegenüber einen natürlichen Umgang mit zu haben, das ist normal, diese Emotionen zu haben. Das finde ich, bereitet auch so gut aufs Leben vor. Die benennen zu können, die Gefühlszustände, die man hat, ne? Und dann um Hilfe zu fragen oder wahrzunehmen, was braucht denn mein Körper, was brauche ich denn, damit es mir gut geht. Also das habe ich eigentlich erst viel zu spät angefangen zu lernen und übe das bis heute. Da ist mein Kind so cool drauf, wie die manchmal einfach ihre Emotionen beschreiben kann, was die für Worte dafür findet und wie klar sie das dann einfach auch uns Eltern gegenüber benennt. Finde ich einfach nur cool und habe da große Hoffnungen eigentlich auf die zukünftige Generation, dass das vielleicht schon ein Stück weit ihr leichter fallen wird als mir. Ja.
Ja, ich hoffe das auch, dass das so kommen wird. Ich stelle zum Schluss immer meine zwei Abschlussfragen.
Ja.
Und die erste davon ist, was ist für dich der größte Mythos zum Thema Arbeit und Beruf?
Also ein Stück weit das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses, ich muss mir jetzt was heraussuchen, zum Beispiel als Ausbildung, als Studium, was ich dann den Rest meines Lebens machen will. Und einen wichtigen Ratschlag habe ich von meinem Vater damals bekommen, als ich in meinem Psychologiestudium gestruggelt habe und auch mal eine Prüfung zum dritten Mal machen musste und mich mit diesem Gedanken befasst habe, was ist denn, wenn ich durchfalle, was mache ich dann oder so. Und er irgendwie mir so mitgegeben hat, na, dann wirst du was anderes machen, irgendwas. Oder beziehungsweise dieses Studium befähigt dich eigentlich nur darin, zu beweisen, dass du dir wissenschaftliche Texte erarbeiten kannst, vielleicht fremdsprachlich, dass du dich sehr eigenständig mit fremden Themen befasst, dass du darüber diskutierst und so. Das ist eigentlich ein Nachweis an methodischem Werkzeug und das Fachgebiet ist eigentlich erstmal irrelevant. Das lernt man meistens in den Jobs, in denen man dann ankommt, in den ersten paar Wochen oder dann gibt es mal noch eine Schulung oder ein Buch. Also eigentlich sind Future Skills eher auf menschlicher Ebene zu verorten. Wie gut kann ich mit anderen Menschen oder wie gut kenne ich mich selbst und kann dann im Team irgendwie klarkommen oder eben auch Fehler aushalten oder sagen, was ich will und was nicht. So gibt's da, dafür gibt es eine Ausbildung. Es kommt also nochmal zusammengefasst, es kommt weniger auf das Fach an, was man eben lernt, als mehr auf dich als Person und worauf du Lust hast, eben wofür du beitragen willst.
Ja, wer man ist und was man mitbringt, so, ne? Also das ist ja ganz spannend. Was sind drei Dinge, die Frauen tun können, um mehr natürlich Frau zu sein, in dem Sinne, dass sie ihr Leben und ihr Sein wahrhaftiger und authentischer leben können.
Wahrscheinlich ist die Liste länger als 3 Punkte. Aber Pausen machen ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir jetzt schon angesprochen hatten. Da habe ich von einer Yogalehrerin mal einen Tipp bekommen, Frauen sollen irgendwie dreimal am Tag jeweils 11 Minuten liegen. Fand ich irgendwie total abgefahren, aber da muss ich oft dran denken, wenn es darum geht, nee, einfach nicht noch und noch und noch
Ja.
umrennen und dann noch einen selbstgebackenen Kuchen fürs Abschlussfest und. Überall ständig perfekt sein, einfach mal einen Gang rausnehmen. Alleine sein, also Zeit mit sich alleine zu kultivieren, um da erstens gut für sich zu sorgen, ne, körperlich, emotional, aber auch tatsächlich da Raum zu haben für das, was will ich denn jetzt, ne, und nicht, was erwartet irgendwer anders oder die Familie oder wem muss ich noch hinterherlaufen, weil in diesem, wir sorgen ständig für andere, kann man sich selbst eben leider auch schnell verlieren. Daher finde ich Alleinzeit total wichtig. Und gleichzeitig mit anderen Frauen verbinden, Gleichgesinnte finden und da Fragen miteinander teilen, Sorgen, eben auch diesen Perfektionismus ablegen, sondern dann auch sich zu öffnen und sagen, sag mal, wie machst denn du das? Ich struggle gerade da und damit.
Was ich auch gemerkt habe, ist das Alter, dass das nicht so eine wahnsinnige Rolle spielt, weil früher hatte ich einfach viele Freunde in meinem Alter und jetzt habe ich aber auch viele Freundinnen, die einfach deutlich älter sind als ich, ne? Teilweise 20, 30 Jahre älter als ich. Meine älteste Freundin, die ist 83 und da einfach auch, es gibt ja so Lebensfragen, die stellen sich nicht alle, die in deinem Alter sind, ja, oder die kann dir auch niemand so beantworten, ja. Und da auch einfach Kontakt zu suchen, rauszugehen, unabhängig davon, wie alt die Menschen sind, ne? Also weil auch gerade von Älteren können wir auch so viel lernen. Das war für mich auch so eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Alter für Freundschaft nicht unbedingt eine Rolle spielt. So.
Ja, total schön.
Sandra, das war ein super schönes Gespräch. Hast du noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du hier noch gerne mitgeben wollen würdest?
Nein, was will ich denn Abschließendes mitgeben an die Zuhörerinnen? Trau dich, fang an, der Weg entsteht beim Gehen.
Man muss vorher gar nicht so viel wissen.
Ja.
Es war wunderschön. Vielen Dank.
Danke auch dir. Alles Gute.
Thank you.